Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Ja, also das ist vielleicht die verrückteste Geschichte seit GameStop. Diesmal ist es so, dass ein amerikanischer Hedgefondsmanager sich geäußert hat zu der Open Door, so heißt ja das Unternehmen, und einen potenziellen Verhundertfacher ausgerufen hat. So.
Der Wikifolio Trader der Woche.
Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheid. Ich bin bei Wikifolio unter meinem richtigen Namen auch zu finden. Mein Tradername ist Scheid und ich führe bei Wikifolio mehrere verschiedene Strategien. Eine davon ist die Strategie Special Situations Long Short. Und das ist auch die, die langfristig die erfolgreichste ist. Ist auch die, die, wo das meiste Anlegergeld investiert ist sozusagen. Sind mittlerweile über 14 Millionen Euro. Und darauf liegt ganz klar mein Schwerpunkt, mein Fokus bei Wikifolio.
850% seit 2013. Das sind im Jahresdurchschnitt 19%. Also Chapeau, muss man sagen. 14,4 Millionen investiertes Kapital. Jetzt, ja, ich bin Andi Groß. Ich bin die Stimme von Börsenradio. Ganz herzlich willkommen, Christian. Vor genau 2 Monaten war in der FAZ ein überaus interessanter Artikel zu lesen über Wikifolio. Die Überschrift war: Besser als die besten Fondsmanager. Und 2 Namen wurden genannt, was die Wikifolio-Artisten angeht. Und einer bist du davon. Du bist besser als Cathie Wood. Und das regelmäßig seit Jahren. Mit welcher Strategie?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Kompliment ist, besser als Cathie Wood zu sein.
Ja gut, die hat momentan, hat sie Schwierigkeiten und hat ja ein Alpha von, ich weiß nicht, minus 19-20% oder so, ne?
Ich glaube, dieses Jahr war sie sogar ganz gut. Ich finde, man muss langfristig die Leistung eines Fondsmanagers betrachten. Und ich finde, wenn man Cathie Wood seit dem Jahr 2020 nur anschaut, greift es zu kurz, weil sie hatte halt diesen Wahnsinnshype 2021 und aber auch den Absturz 2022. Und man muss mal gucken, wie das langfristig mit ihr weitergeht. Sie hat, glaube ich, ganz gute Unternehmen mit drin. Möchte ich gar nicht bestreiten, aber nee, kommen wir zum Thema zurück.
Lass uns sprechen über dich. Mit welcher Strategie schlägst du den Markt? Und das war ja auch die Kernbotschaft dieses Artikels. Also hier gibt es Anleger, die besser sind als die hochbezahlten Fondsmanager oder Fondsmanagerinnen. Und ihr seid vorgestellt worden, du bist der eine. Und wir können ja sagen, der Richie Dobitzberger ist der andere. Der zweite Name, der in dem Artikel genannt worden ist. Und das nehmen wir nicht nur als Anlass, sondern auch als Überschrift über dieses Interview. Und erzähl uns doch mal diese Special Situations Long Short. Ich meine, genau. Wir haben schon 1000 Mal drüber unterhalten, aber offensichtlich kannte dich nicht jeder, sonst hätte dieser Artikel nicht so große Wellen geschlagen, ne?
Genau, also das nächste Mal muss man vielleicht mal unterscheiden, was macht ein Fondsmanager und was macht ein, ja, man kann es auch ein Wikifolio-Manager nennen, ein Fondsmanager, der ist immer bestrebt, möglichst nahe an seiner Benchmark zu sein. Das liegt einfach systembedingt daran, dass ein Fondsmanager, wenn er schlecht abschneidet, Gefahr läuft, seinen Job zu verlieren. Deswegen guckt er immer, dass er halt möglichst nah an der eben Benchmark ist. Das kann der DAX sein, das kann der Euro Stoxx 50 sein, das kann der MSCI World sein. Und das hat zum Ergebnis, dass langfristig gesehen nur wenige Fondsmanager ihre Benchmark, den Markt schlagen sozusagen. Und da habe ich bei Wikifolio halt alle Freiheiten. Ich bin ja nicht angestellt bei Wikifolio, also kann ich auch meinen Job nicht verlieren. Natürlich, wenn ich schlecht bin, verliere ich Anlegergelder. Im Umkehrschluss habe ich halt auch einen sehr hohen Anreiz, gut zu sein, weil nur dann finden die Leute auch zu mir, die Anleger. Und diesen Ansatz habe ich eben, also ich möchte langfristig eine gute Performance abliefern und um diese Idee auch umsetzen zu können, habe ich eben den Ansatz auf Spezialsituationen zu setzen, deswegen auch der Name des Wikifolios, Special Situations. Spezialsituationen können alles Mögliche sein, sind typischerweise zum Beispiel Übernahmen, also Übernahme-Stories, wo ich auf Aktien setze, wo es eine Aussicht gibt, dass ein Unternehmen übernommen wird und meistens, wenn es dann zu einer Übernahme kommt, gibt es eine schöne Prämie für bei der betreffenden Aktie und ich versuche halt vorher schon, diese Aktien zu finden. Das ist aber nur ein Aspekt. Weitere Spezialsituationen können für mich zum Beispiel sein, besondere Gerichtstermine, die irgendwann anstehen, wo sich vorher schon in einer Aktie Fantasie aufbaut oder wo eine Aktie vorher schon anfängt zu fallen, weil man vielleicht weiß, das Gerichtsurteil könnte schlecht ausgehen. Also Bayer ist ein typisches Beispiel, wo ständig irgendwelche Gerichtsurteile aufpoppen. Biotech-Unternehmen, da ist es oft so, dass wichtige Entscheidungen bevorstehen von Gesundheitsbehörden in den USA oder auch in Europa über Medikamentenzulassungen. Und auf solche Stories, auf solche Spezialsituationen setze ich meistens eben schon sogar bevor das Ereignis stattfindet, versuche ich die Kursbewegungen zu antizipieren, und geht dann tatsächlich auch oft schon wieder raus, bevor dann die Entscheidung wirklich anfällt. Also auch ein weiteres klassisches Beispiel sind Indexaufnahmen. Wir hatten gerade erst zwei im DAX mit Scout24 und mit der GEA Group. Ich setze eigentlich schon vorher drauf, dass sich da was im Kurs tut, weil es historisch gesehen so war, dass die Aktien eben vor dem eigentlichen Indexaufstieg gut gelaufen sind und danach nicht mehr. Und diese Kursbewegung, die ich jetzt wirklich schon seit fast 30 Jahren an der Börse verfolge, die treten immer wieder auf. Das sind bestimmte Muster und die versuche ich eben in meinem Wikifolio Special Situations Longshot auszunutzen.
Der Vergleich mit den Profi-Fondsmanagern, ich habe das nicht so ganz verstanden. Also wenn er schlechter ist als der Markt, dann verliert er seinen Job, dann kriegt er eins auf die Finger. Aber wenn er besser ist, dann kriegt er doch auch mehr Prämie. Er muss doch bestrebt sein, besser zu sein. Aber da stand in dem Artikel drin in der FAZ, naja, wenn die zu gut sind, dann sind die Positionen vielleicht auch wieder zu groß und dann greift er auch wieder Regulatorik. Dann muss er sich da auch wieder selber beschneiden. Also es klingt ja fast wie ein unfaires Spiel.
Ja, es sind die Regularien, die, die auch einen Fondsmanager sehr stark in seiner Tätigkeit einschränken. Das muss man auch ganz klar sehen, klar. Was allerdings auch dazu kommt, wenn ein Fondsmanager versucht, besser zu sein als der Markt, heißt es gleichzeitig, dass er in den meisten Fällen auch ein höheres Risiko eingehen muss. Und das ist eben auch etwas, was zum einen die Anleger nicht ganz sehen. Höhere Risiken heißt auch höhere Schwankungen. Und zum anderen ist es halt auch für ihn dann wiederum gefährlich, weil wenn dann eine Idee nicht aufgeht, ist er halt ganz schnell auch mal 2, 3, 4, 5 Prozentpunkte hinter dem Markt. Und das wieder aufzuholen ist oft schwierig. Und um das wieder aufzuholen, muss er vielleicht noch höhere Risiken eingehen. Es ist schon eine, kommt so eine Spirale in Gang. Und deswegen wählen halt 80-90% der Fondsmanager lieber den einfachen Weg in Anführungszeichen und halten sich an ihrem Index fest. Also da gibt's ja schöne Strategien, wie man sich an einen Index klammern kann. Und das führt eben, glaube ich, schon unterm Strich dann zu diesen genannten Effekten, dass die meisten Fondsmanager eben den Markt nicht schlagen können, sondern eben so mit dem Markt mitschwimmen.
Man darf jetzt aber auch nicht den Umkehrschluss machen und sagen, ja, bei Wikifolio ist irgendwie alles vogelfrei und jeder kann machen, was er will und deswegen sind die alle besser als der Markt. Nein, also auch in eurer Welt, in der Wikifolio-Welt, gibt es da eine Pyramide. Da gibt es also wenige, die richtig, richtig gut sind. Aber sagen wir mal, ja, statistisch gesehen ist dieser Anteil höher als eben bei den Profis. Aber es gibt auch viele, die da so auf den Lucky Punch setzen in der Wikifolio-Welt. Aber die finden keine Berücksichtigung dann im Ranking. Also da gehört auch eine langfristige, erfolgreiche Strategie dann dazu. Habe ich das so richtig begriffen?
Genau, so kann man es eigentlich ganz gut erklären. Hm. Es ist bei Wikifolio tatsächlich so, dass der Anteil der Wikifolianer, nenne ich es jetzt mal, die den Markt schlagen, ist tatsächlich höher als bei Fondsmanagern, was zum einen tatsächlich darin begründet liegt, dass es bei Wikifolio viel mehr Freiheiten gibt. Allerdings eben, wie du sagst, man ist nicht vogelfrei. Man muss zu Beginn, wenn man ein Wikifolio erstellt, bestimmte Regeln festlegen. Die muss man auch aufschreiben. Die kann jeder Anleger einsehen. Und ich darf auch nicht von diesen Regeln abweichen. Also ich kann jetzt nicht schreiben, mein Schwerpunkt im Trading sind amerikanische Hightech-Werte und dann trade ich aber nur japanische Immobilienwerte. Das geht nicht. Da wird auch streng drauf geguckt. Und genauso muss ich mein Anlageuniversum festlegen im Sinne von, möchte ich Einzelaktien halten, möchte ich ETFs halten und traden. Und ich kann am Anfang, ich muss sogar bestimmte Anlageklassen ausschließen, also muss ich nicht, aber kann ich ausschließen. Für mich habe ich ETFs ausgeschlossen. Ich handle eben schwerpunktmäßig Einzelaktien und ergänzend auf der Short-Seite. Was ich auch öfter umsetze, sind Derivate. Also Derivate, um eben mal gezielt auf Einzelaktien short gehen zu können oder auch mal auf den Index, um ein bestehendes Portfolio abzusichern.
Also bevor wir gleich sprechen über den Markt, wie du den Markt siehst und über ausgewählte Einzelwerte in deinem Wikifolio, vielleicht nochmal so abschließend dieses Thema mit dem FAZ-Artikel. Was hat der A mit dir gemacht und was hat er mit dem Wikifolio gemacht? Ich meine, wenn da in der FAZ auf einmal WKNs oder ISINs rumgereicht werden, das muss ja Folgen haben.
Ja, natürlich. Also zum einen mal wusste ich nicht davon. Also ich habe den Artikel selbst an dem Erscheinungstag zugeschickt bekommen und ja, Gratulation, du bist heute in der FAZ. Den Autor kenne ich zwar, aber der hat mich vorher nicht irgendwie befragt oder informiert oder ich meine, ich hätte auch noch ein paar Fragen beantworten können. Er hat auch ein kleines Fehlerchen drin, muss ich sagen. Er hat die Überrendite im Vergleich zum Markt, glaube ich, falsch ausgewiesen, aber das ist alles nicht so schlimm. Was ich schon merke, seit der Artikel erschienen ist, gerade mit Easy in Erwähnung, man das natürlich für mich irgendwo ein Glücksfall auch gewesen. Also ich merke schon enorme Zuflüsse in das Wikifolio. Die hatte ich zwar vorher auch schon, weil es gibt verschiedene Trigger, wie du Aufmerksamkeit erzeugen kannst auf der Plattform. Natürlich gibt es die Rangliste. Das sind die Creme der Trader zu sehen sozusagen. Wer da auf den ersten 10 Plätzen oder ersten 20 Plätzen ist, der gehört schon zu den Besten. Und das zieht einfach Anleger an, das zieht Geld an. Und zum anderen über das häufige Kommentieren, was ich auch sehr oft mache auf Wikifolio. Also ich kommentiere Kursbewegungen, ich kommentiere, warum ich was trade. Und das kommt auch sehr gut an. Es ist ja eine Social Trading Plattform, die lebt natürlich davon, dass die Wikifolio Trader auch Input liefern. Und natürlich auch über die mediale Aufmerksamkeit, wie ein Artikel in der FAZ. Das sind so die Trigger, wo ich dann doch merke, Anleger werden aufmerksam und ja, mittlerweile mit über 14 Millionen Euro, ich glaube, ich ist Nummer 4 im Wikifolio-Universum von der Größe her. Und bei mir, was löst das bei mir aus? Ich habe natürlich dadurch auch eine gewisse Verantwortung, aber die habe ich ja schon immer. Ich meine, ich bin jetzt seit 2012, 13 auf der Plattform unterwegs und die Verantwortung, der bin ich mir bewusst, egal ob da jetzt 100.000 Euro im Wikifolio investiert sind oder 14 Millionen. Also so gesehen, wer das schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich das nachhaltig betreibe, meine Strategie, dass ich keine unnötigen Risiken eingehe, keine zu großen Positionen zum Beispiel. Das ist mal ein Grundsatz von mir, weil wenn man da mal daneben liegt, dann ist es halt schwer wieder aufzuholen. Ja, ich glaube, wenn man Wikifolio langfristig schon verfolgt, man stößt halt immer wieder auf die gleichen Namen. Es gibt wirklich ein paar, wo ich auch den Richie Dobertsberger, der mit Abstand der Größte ist, dazu zählen würde. Es gibt ein paar, die sind wirklich richtig gut. Ein paar, die gibt es noch deutlich besser als ich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also die bewundere ich auch und schaue die mir auch regelmäßig an, weil mit geringen Schwankungen werden da teilweise richtig gute Renditen erzielt. Ja, aber ich glaube, insgesamt ist Wikifolio für die Anleger schon eine tolle Möglichkeit, eben mal abseits der ETF-Welt sich vielleicht noch eine Beimischung ins Depot zu holen. Ich glaube, Wikifolio ist eine ideale Beimischung. Ich würde jetzt nicht ein Basisinvestment in einem Wikifolio sehen. Das sollte man doch lieber in einem ETF-Sparplan oder in einem ETF suchen. Aber wer ein bisschen mehr Rendite möchte, findet hier wirklich mittlerweile eine ganz, ganz tolle Auswahl an verschiedenen Strategien, auch Branchenschwerpunkte. Und ja, warum sollte man sich da nicht bedienen?
Dann schauen wir doch mal in deine Denke noch etwas genauer rein. Der Markt momentan, wie schätzt du ihn ein? USA haben aufgeholt. Warum eigentlich, könnte man fragen. Und die DAX-Familie, da ist Stillstand mehr oder weniger seitwärts. Warum eigentlich?
Ja, wir hatten Anfang des Jahres eine große Euphorie mit der neuen Regierung, mit dem Infrastrukturprogramm, mit dem Militär, Sondervermögen und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich doch mal raus, man sieht es ja auch jeden Tag in den Nachrichten, bis das Geld fließt, wird es noch dauern, dann das Geld wird zweckentfremdet, geht in irgendwelche anderen Kanäle. Da gibt es gerade sehr große Kritik von den Wirtschaftsweisen auch, die da teilweise mitgewirkt haben an diesem Programm. Ja, also ich glaube, dass diese Euphorie, die halt da war, ein Stück weit jetzt aus dem Markt weicht. Das Geld geht zurück in die USA. Einfach deshalb, weil die Musik in diesen Branchen, in diesen Trendbranchen einfach in den USA spielt. Also wenn ich an KI denke, wenn ich an Raumfahrt, an Robotik denke, das führt einfach an den US-Unternehmen kein Weg vorbei. Und deswegen findet da jetzt eine Art Rückbesinnung statt. Der große Schock mit Trump ist jetzt erstmal verdaut. Das war ja im April, es waren die Zölle. Damit kann der Markt im Prinzip im Moment leben. Man muss jetzt mal gucken, was es mit der Inflation macht. Aber im Moment geht einfach das Geld zurück in die USA. Was viele machen jetzt, sie gehen währungsgesichert zurück in die USA, weil sie doch ein bisschen Angst haben, dass der Dollarverfall weitergeht. Aber nichtsdestotrotz, jeder will eine Alphabet haben. Jeder will eine Nvidia haben. Jeder will jetzt auch wieder eine Apple haben, weil man doch merkt, Mensch, mit 2 Milliarden Endgeräten da draußen in der Welt ist halt Apple doch eine Macht. Und da fallen dann halt Unternehmen wie Porsche, Volkswagen dann doch wieder unter den Radar. Zumal die dritte Gewinnwarnung in diesem Jahr jetzt auch nicht gerade dazu beiträgt, dass das Vertrauen hier aufgebaut wird. Ja, man muss gucken, die Bewertungen sind natürlich auf der anderen Seite sehr, sehr viel niedriger als in den USA. Das muss man auch sehen. Deswegen könnte ich mir doch auch vorstellen, dass diese Welle, dass jetzt Geld nach Europa geht, vielleicht noch nicht ganz so bei ist. Es ist im Prinzip jetzt gerade ein bisschen, dreht sich gerade um, aber grundsätzlich vielleicht haben wir doch eine kleine Trendwende gesehen und wenn jetzt die Regierung endlich mal schafft, auch das Geld zu mobilisieren für die Bahn, für die Infrastruktur, könnte ich mir vorstellen, kann das Vertrauen auch wieder zurückkehren.
Wenn ich mir dein Wiki anschaue, knapp 60% Cash, das klingt so nach einer ja relativ vorsichtigen, zurückhaltenden Grundeinstellung. Da könnte ja was passieren. Lässt du da momentan besondere Vorsicht walten oder ist es grundsätzlich bei dir so, dass du relativ hohe Cashquoten fährst?
Ja, also ich habe diese Strategie, dass ich sehr viel Cash habe, eigentlich im Jahr 2022 initiiert, weil ich damals gemerkt habe, wir stehen vor einer Korrektur und Short gehen wollte ich aber auch nicht, weil ich war mir nicht sicher, wann und wie stark die Korrektur wird. Sie wurde dann relativ stark, also gerade bei Tech-Werten und mich hat diese hohe Cashquote, die ich damals Anfang des Jahres 2022 aufgebaut habe, doch vor Schlimmerem bewahrt. Also heißt vor Schlimmerem, ich glaube, ich habe das Jahr sogar mit entweder mit ganz leichtem Minus abgeschlossen oder sogar ein Plus. Und ich habe diese Strategie eigentlich für mich beibehalten, indem ich nicht übermäßig viele Positionen im Wikifolio gleichzeitig habe und zum anderen auch immer eine hohe Cashquote Quote habe. Ich mache auch öfter mal Positionen abends noch zu, möchte es nicht über Nacht halten, um die Risiken über Nacht nicht zu haben. Und gleichzeitig hohe Cashquote auch deswegen, weil wenn dann doch mal eine Korrektur kommt, eine relativ scharfe Korrektur innerhalb von ein paar Tagen, möchte ich einfach mit dem Cash bereitstehen können, um dann eben wieder die Chancen zu nutzen, die sich dann ergeben. Ich meine, 2. April oder wann war das genau? 7. April, ich weiß nicht mehr. Ich meine, Rheinmetall, die plötzlich früh 35% im Minus steht, da konnte ich halt im Wiki, ja, konnte ich reingreifen, weil ich halt genug Cash hatte. Und das Problem haben viele Anleger, die sind immer voll investiert, die können das eben an dem Tag nicht nutzen. Und diese Flexibilität möchte ich mir gern bewahren.
Da sprechen wir mal, 5 ist Trümpf sozusagen, 5 Titel habe ich mir rausgesucht, über die ich mit dir sprechen möchte. Ein kleiner Teaser, einer dieser Titel, gemeinerweise der letzte, mit erheblichem Potenzial zur Steigerung, Verhundertfachung könnte dabei sein. Also legen wir los, Commerzbank, 6% im Minus, diese Position in Lauerstellung, worauf?
Genau, ich muss halt grundsätzlich sagen, ich bin ja eher kurzfristig orientiert, wenige Tage bis hin zu wenige Wochen. Die Commerzbank habe ich schon öfter getradet, habe die allerdings dann bei hohen 30er-Kursen irgendwann mal rausgenommen. Da erschien sie mir doch zu teuer. Also ich setze bei der Commerzbank auf eine Übernahme durch UniCredit. Ich glaube, da hat ja auch jeder mitbekommen mittlerweile, was da läuft. Die UniCredit hat direkten Zugriff auf 26% der Anteile, indirekt auf 29%. Die werden jetzt irgendwann den nächsten Schalter umlegen. Wenn über 30% gehen, in dem Moment wird ein sogenanntes Pflichtangebot fällig. Wie hoch dieses Angebot dann ausfällt, ja, ist die Frage. Aber UniCredit will natürlich die Commerzbank-Aktien bekommen, also muss ich schon einen Aufschlag bieten. Und ich habe einfach den Rücksetzer jetzt genutzt von 38 auf 31, um wieder Positionen aufzubauen. Ich bin ein bisschen zu früh reingegangen. Das heißt, mit der hohen Cashquote kann ich da jederzeit noch aufstocken und sollte die wirklich nach 130 fallen, würde ich das auch machen. Und Zeithorizont hier ganz klar bis Ende des Jahres. Wenn da nichts passiert ist, würde ich dann auch wieder rausgehen. Aber so wie ich UniCredit einschätze und auch deren CEO einschätze, wird er noch dieses Jahr den Schalter umlegen.
15% bei Tonis? Also jungen Eltern muss man es nicht erklären, was Tonys sind, den anderen vielleicht schon. Also es sind für kleine Kinder so Abspielboxen. Früher hat man Kassettenrekorder oder CD-Player gehabt. Mit kleinen Kindern keine so gute Kombination, die gehen ganz gern kaputt. Aber diese Tony-Boxen, die aussehen wie so ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10, 12 Zentimetern, da kann nichts kaputt gehen. Und abgespielt wird mit den Tony-Figuren. Und das ist, glaube ich, auch der Trick. Die Tony-Box selber kostet gar nicht so viel, aber die Figuren, da bist du dann mit 20 Euro dabei und jeder Großvater, Großmutter, Kindergeburtstag, wenn die Dinger dann verschenkt und du hast dann die Hörspiele oder die Musikstücke. Also eigentlich eine Gelddruckmaschine, so wie dieser Gillette-Effekt, allerdings zu Beginn, als sie an die Börse gekommen sind, mit Startschwierigkeiten. Was hat sich jetzt geändert?
Genau, also die hatten Startschwierigkeiten. Das war vielleicht auch, lag in dem Konstrukt, wie sie an die Börse gegangen sind. Das war kein klassischer Börsengang, wie man es kennt, ein IPOs mit Bookbuilding-Spanne, sondern das war ein sogenanntes SPAC. Das ist ein Sonderkonstrukt, wird eine Hülle geschaffen, die börsennotiert ist und in diese Hülle wird dann irgendwann ein Unternehmen eingebracht mittels Akquisition. Es wird jetzt zu lang dauern, es auszuführen, aber diese SPAC-Konstruktionen, die waren zu 21, 22 sehr beliebt und haben bei Anlegern aber in der Regel zu Verlusten geführt, gerade in den USA. Da gibt es Studien, ich glaube, die Verluste in diesen SPACs liegen bei über 90%. Also kaum jemand hat mit diesen SPACs Gewinne erzielt. Egal, ich fand Tonys schon immer ein spannendes Unternehmen, klar, weil wir selber eine Tony-Box zu Hause haben zum einen und zum anderen auch dieser Ansatz, dieses haptische, wo man eben diese Figuren oben drauf stellt und dann versucht mit den Figuren Geld zu verdienen, fand ich spannend. Auch die US-Expansion, die wirklich sehr, sehr gut verlaufen ist mit Wachstumsraten von 30-40% und auch immer noch weiterläuft. Ganz konkret habe ich die Tonys jetzt reingenommen, 2,6% gewichtet nur, weil die Aktie halt sehr klein ist, sehr liquid ist. Da kann man nicht so mit einem 10% Depotanteil reingehen. Ich habe sie deswegen gekauft, weil die Tonybox 2 jetzt auf dem Markt ist und passend zum Weihnachtsgeschäft neue Funktionen beinhaltet, Spielfunktionen beinhaltet. Das wird meiner Meinung nach ein riesen Kassenschlager werden. Es werden jetzt nicht gleich alle Leute hergehen und werden ihre Tonybox 1 durch die Tonybox 2 ersetzen, aber alle, die jetzt sich jemals überlegt haben, eine Tonybox zu kaufen, die werden es jetzt tun, weil die Tonybox 2 halt wirklich mega spannend ist. Und mit diesen Spielfunktionen kann ich auch wieder neue Figuren kaufen. Und ich glaube, dass das Ganze ein ganz, ganz cleverer Schachzug der Eigentümer, der Vorstände ist, um das Geschäft richtig anzukurbeln. Ich glaube, in der Dachregion, in jedem zweiten Kinderzimmer steht schon eine. Ja, ich glaube, der Anteil wird eher noch steigen jetzt.
PNE, damit sind wir bei Windkraftanlagen. Aber momentan bei der Position PNE ist eher Windstille.
Im Moment ja. Also PNE ist für mich ein Übernahmekandidat. Das sind wir dann auch schon wieder bei diesen klassischen Spezialsituationen. Die PNE sollte schon mal übernommen werden vor 3 Jahren. Der Verkauf ist dann allerdings gescheitert. Die Aktie ist ziemlich eingebrochen von über 20 Euro auf, müsste ich jetzt nachgucken, wo sie im Tief war. Und ich denke aber, diese Übernahmefantasie ist weiterhin in der Aktie drin. Es gibt einen Großaktionär, Morgan Stanley, die halten um die 50%. Und Morgan Stanley sucht einen Käufer. Das ist eigentlich bekannt im Markt. Natürlich muss der Preis stimmen, sonst ist eine Morgan Stanley nicht bereit abzugeben. Und eine Alternative wäre sogar noch, dass Morgan Stanley vielleicht die PNE komplett übernimmt, auch wieder mittels Übernahmeangebot. Aber auch da, ich gebe dieser Spekulation jetzt nicht ewig Zeit. Ich würde auch hier auch Zeithorizont bis Jahresende ansetzen. Wenn da nichts passiert ist, würde ich mir auch überlegen, von aus einer PNE wieder rauszugehen. Weil es diese Gerüchte und Spekulationen gibt ja doch schon auch jetzt wieder neu seit mindestens 6 Monaten schon wieder und es ist nichts passiert und ich möchte da auch nicht ewig zuschauen, weil letztlich ist es irgendwo ein bisschen totes Kapital, das dann einfach rumliegt und mit der Aktie passiert nichts und da gibt es spannendere Möglichkeiten, wobei ich natürlich auch mit der hohen Cashquote jederzeit agieren kann.
Spannendere Möglichkeiten vielleicht bei Puma, auch da brodelt ganz aktuell die Gerüchteküche?
Ja, Puma ist natürlich eine, finde ich, eine ganz, ganz starke Marke, die vielleicht jetzt seit ein paar Jahren Schwierigkeiten hat. Es gilt so ein bisschen als ja verstaubt und unmodern. Aber ich kann mich zurückerinnern, vielleicht vor 20 Jahren, da war Puma die Innenmarke schlechthin im Sportartikelbereich. Und andere Marken galten als verstaubt, zum Beispiel eine Nike oder auch eine Reebok. Die Trends ändern sich und so eine starke Marke wie eine Puma wird wahrscheinlich nie irgendwo ihre Daseinsberechtigung verlieren. Und ich könnte mir auch bei einer Puma vorstellen, dass es irgendwann da zu einer Übernahme kommt. Und es gibt Spekulationen. Es gibt einen Großaktionär, das ist eine Milliardärsfamilie, Pinot heißen die. Die haben 29% an der Puma und man merkt, man weiß schon, ja, die sind nicht mehr so ganz zufrieden damit. Die wollen eigentlich raus, aber die wollen auch nicht auf diesem ganz niedrigen Niveau raus, wo wir jetzt stehen. Die wollen deutlich mehr dafür haben. Und es gibt Käufer, stehen Schlange, es gibt Finanzinvestoren, es gibt strategische Investoren, es gibt direkte Konkurrenten von den Chinesen, wird da großes Kaufinteresse nachgesagt. Ich meine, Puma ist einfach mal im Vergleich zu den anderen spottbillig, muss man sagen, mit, ich weiß gar nicht, Market Cap von gut 2 Milliarden, glaube ich, nur noch. Und da kann man wirklich schön was draus machen eigentlich. Und ja, aber auch hier gilt wieder, das muss jetzt dann demnächst mal was passieren, weil sonst verliere ich da auch wieder die Geduld. Ich meine, die Aktie ist schon gut gelaufen. Konsolidiert jetzt ein bisschen, 40 Euro schwebt im Raum, will Pinot haben, das werden sie nicht kriegen. Und selbst wenn sie es kriegen, es ist dann auch nicht gesagt, dass alle davon profitieren, weil Pinot hat nur 29% ein Übernahmeangebot an die übrigen Aktionäre, wäre erst ab 30% fällig. Also da muss man auch schauen, ob das dann überhaupt kommt alles. Also ist, wie es bei jeder Spezialsituation halt so ist, es gibt viele Seiten, die man sich da anschauen muss, viele Aspekte. Und es ist auf jeden Fall auch nicht so, dass in der Spezialsituation immer aufgeht. Also da liege ich auch mal daneben und ja, mal gucken, du kommst jetzt da gleich auf den potenziellen Verhundertfacher, da kann man ganz böse daneben liegen bei der Aktie.
Die Nummer 5, mögliche Verhundertfachung bei Open Door. Wo kommt jetzt diese Zahl der Verhundertfachung? Also bei Tenbagger ist man ja schon irgendwo happy, aber jetzt Verhundertfachung, ein Immobilientitel in den USA, also momentan ist ja die Door nicht open, sondern eher zu.
Ja, also das ist vielleicht die verrückteste Geschichte seit GameStop. Also GameStop haben, glaube ich, alle mitbekommen, was da los war. Das war dieser Meme-Hype, wo die Aktie sich innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten verzehnfacht hat. Diesmal ist es so, dass ein amerikanischer Hedgefondsmanager sich geäußert hat zu der Open Door, so heißt ja das Unternehmen, und einen potenziellen Verhundertfacher ausgerufen hat. So. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der ist ein bisschen verrückt, der Gute, aber man muss auch sehen, der hat schon mal einen Verhundertfacher entdeckt und das war die Carvana, das ist ein US-Gebrauchtwagenhändler, das ist für mich eigentlich der Turnaround des Jahrzehnts, die Carvana war eigentlich pleite, die Aktie war bei $2 oder $3 und dann kam er eben mit seiner These, die Aktie müsste sich eigentlich verhundertfachen. Und es ist aufgegangen. Also er hat die Carvana entdeckt und dafür steht er mit seinem Namen. Und jetzt natürlich mit dieser neuen Empfehlung Open Door, ja, setzen Anleger in Scharen, in Massen auf eine Wiederholung dieser Erfolgsstory. Mir geht's bei solchen Geschichten dann gar nicht so sehr darum, dass vielleicht ein Open Door wirklich so viel wert sein könnte irgendwann mal. Oder mir geht's dann weniger um das Fundamentale, sondern ist eher das Psychologische. Ich finde mega spannend, wie dann sich die Massen auf so eine Aktie stürzen, eben wie damals auch bei der GameStop. Und da versuche ich dann auf dieser Welle mitzureiten. Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr drum, jetzt zu sagen, ich will jetzt auch den Verhundertfacher und ich warte jetzt 5 Jahre, sondern ich versuche halt mir dann auf diesen Teil dieser Wegstrecke, die Aktie nach oben nimmt, mir einen Teil rauszuschneiden, wie es halt ein Trader macht. ich hatte die Aktie jetzt schon ein paar Mal getradet, es ging ein paar Mal gut und im Moment liege ich leider schief. Also ich bin zu früh wieder rein, ich habe auf einen Rebound gesetzt und liege jetzt so mal schön 20% hinten. Aktuellen Wert weiß ich jetzt gar nicht, aber müssten um die 20% sein. Dann dachte ich, unschön, aber die Position ist auch nicht so wahnsinnig groß, dass sie ganz große Löcher ins Wikifolio reißt. Also ich bin, glaube ich, momentan so 2% unterm Allzeithoch. Das ist schon noch alles in Ordnung. Und ich werde die Position aber auch nicht zu stark ins Minus laufen lassen, wenn sich jetzt rausstellt, die Anleger verlassen das Open-Door-Schiff wieder in Massen. Gibt's ja die Open Army, nennt sich das in den USA. Also die haben sich schon hier Namen gemacht. Ganz verrückte Geschichte auf jeden Fall. Also man kann da auch gern mal ein bisschen googeln und sich da einlesen, ohne gleich die Aktie zu kaufen. Das ist wirklich richtig spannend. Und ja, mal gucken, was am Ende des Tages rauskommt. Für mich ist es immer nur ein Trade. Also ich laufe ja nicht in einem Hedgemanager blind hinterher, sondern ich setze auf diesen psychologischen Masseneffekt.
Interessante Geschichte. Und das ist die, wie hast du es genannt, verrückteste Geschichte seit GameStop. Das Special Situations Long Short Wikifolio. Und Christian Scheidt, ich danke dir sehr herzlich.
Ja, danke dir, Andreas.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.